Ich sehe den Schritt zur AGI noch sehr, sehr weit entfernt, beziehungsweise glaube ich auch, dass wir uns vertrauen können, dass wir da genügend Schutzvorrichtungen oder Sicherungsmechanismen einbauen, dass uns das nicht alles dann aus der Hand genommen wird und wir ein noch schöneres Leben führen können als die Generationen davor. Ich bin in meinen 4 Jahren einmal angehalten worden. Ich habe dann mich entschuldigt, habe gesagt, ich hatte es etwas eilig, um zur deutschen Schule zu kommen, mein Kind abzuholen. Und ich wurde dann gefragt, ob ich Diplomatic Immunity hätte. Ich habe das bejaht und dann hat man mich mit dem sehr netten Satz entlassen, please don't rush it, we want you to be safe. Das fand ich sehr nett.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge hier vom OMR Silicon Valley Update Podcast. Heute spreche ich mit einem Mann, der das Silicon Valley nicht als Gründer oder Investor erlebt hat, sondern als Deutschlands ranghöchster Diplomat hier im Ort, Oliver Schramm, der scheidende Generalkonsul in San Francisco. Er hat diese Woche nach 4 Jahren leider seine letzte Woche in San Francisco, also eine Goodbye-Olli-Folge sozusagen. Und ein bisschen Tradition ist mit dieser Aufnahme auch dabei. Ich habe nämlich vor 4 Jahren seinen Vorgänger im Amt auch in seinen letzten Wochen hier im Podcast interviewt. Wir sprechen über Ollis Weg vom Auswärtigen Amt, Harvard-Studium und vielen internationalen Stationen ins Epizentrum der Tech-Welt. Darüber, wie sich San Francisco in den letzten Jahren wirklich verändert hat, jenseits der Schlagzeilen und was ein Konsulat heute eigentlich alles leistet, also außer Reisepässen und Geburtsurkunden. Und klar, KI, Politik, Diplomatie, Nachfolgefragen, wir klären alles. Viel Spaß mit einer Folge voller Geschichten, Perspektiven und Einblicken, die man sonst so nicht bekommt. Auf geht's.
Moin Olli.
Moin Christa.
Also ich wollte eigentlich mit einer anderen Frage anfangen, aber jetzt sehe ich auf deinem T-Shirt, dass das HSV-Symbol da aufgestickt ist. Da muss ich erstmal ganz kurz einsteigen. Was ist, gibt's da irgendwelche Zukunftsvisionen für den HSV irgendwie was zu machen?
Nur Zukunftsvisionen. Mehr Zukunft war die letzten 7 Jahre nicht als jetzt mit dem Aufstieg. Und ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Ich bin ja seit den Frühzeit des HSV schon Fan. Seit den frühen 70er Jahren hat der Verein mich ausgesucht.
Ja.
Und hab noch die goldene Zeit mit Horst Ruesch und dem Pokal der Landesmeister miterlebt und 7 Jahre gelitten jetzt und jetzt sind wir endlich wieder oben. War leider beim Platzsturm nicht dabei, aber jetzt geht's ja auch bald in Richtung Hamburg und von daher passt das jetzt und soll meiner Freude immer noch Ausdruck verleihen.
Ja, da gibt es ja bald eine ganz tolle Dokumentation, da muss ich kurz einen Plug für OMR machen. Wir durften ja langfristig das ganze Team da begleiten und eben ja das videotechnisch mit festhalten. Und dann war immer, ich weiß noch, jetzt beim letzten OMR, da war ja das Spiel ja noch nicht, oder hatte das noch nicht stattgefunden.
Ja.
Und da waren noch viele von den Spielern, da haben die so getroffen und immer so, ja, und hoffentlich, ihr müsst es aber jetzt auch packen, damit diese Dokumentation auch irgendwie sinnvoll ist. Genau. Dann gab es auch schon den Trailer und so. Ja. Also freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Ich bin ja auch Hamburger insofern.
Ich selbst habe auch erst nach dem 5:1, als 5:1 fiel, mich innerlich entspannt.
Okay.
Nach 7 Jahren Leidenszeit wird man sehr misstrauisch.
Okay.
Aber da sind wir jetzt.
Gut, fangen wir mal an hier mit meinen eigentlichen Fragen. Du bist ja seit Sommer 2001 hier als Generalkonsul in San Francisco und ich habe nochmal geguckt bei Google Maps, ob wir damals noch Masken getragen haben, beziehungsweise bei Google Fotos. Und das war ja wirklich gerade so das Ende eigentlich, oder beziehungsweise hier in San Francisco war eigentlich immer noch so relativ strikt. Ja. Wie war das damals so dein erster Tag? Du kamst ja an, wie war dein erster Eindruck von der Stadt?
Also mein allererster Eindruck von der Stadt war vor allen Dingen klimatechnischer. Das war wirklich Tag 1. Ein bisschen schockiert. Kommend von der heißen sommerlichen Ostseeküste, haben wir gedacht, wir landen jetzt im schönen Kalifornien und wir machen morgens den Vorhang auf und Gorillas im Nebel, 13 Grad gedämpfte Geräusche und da haben wir gleich den Vorhang wieder zugemacht und haben gedacht, wo sind wir denn hier gelandet? Aber es ist dann wettertechnisch besser geworden.
Ja.
Dann haben wir uns nach und nach die Stadt so ein bisschen erobert und zu Fuß auch in den ersten Tagen, gerade wenn man so ankommt und neu ist. Und wir sind ja dann auch relativ schnell, das ist wieder sozusagen bauprojektbedingt bei uns am Generalkonsulat, dann auch ein Stück weit in den Süden gezogen, nach Hillsborough, Burlingame, San Mateo.
Halbe Stunde südlich, genau.
Südlich.
Das wissen ja viele Leute immer nicht, die kommen ja dann in den Sommerferien in den Urlaub nach San Francisco. Wir sehen das jetzt auch gerade. Heute Morgen waren wieder geschmeidige 12 Grad und Nebelsturm auf meiner Laufroute. Aber ich sage mal, man hat hier Seasons on Demand. Man fährt dann eine halbe Stunde Richtung Norden, Süden oder Osten und man hat 30 Grad eigentlich.
Ja. Ne? Also ich fahre jetzt jeden Tag immer im Sommer, wenn ich aus dem Büro zurückfahre. Im Moment wohne ich ja in Los Altos, noch weiter im Süden, 70 Kilometer im Süden, bei Mountain View. Und da haben wir locker 8-9 Grad mehr als in der Stadt. Und es gibt ja den alten Mark Twain-Spruch, ne? Der kälteste Winter meines Lebens war der Sommer in San Francisco. Und genau so ist es auch.
Ja, absolut, absolut. Lass uns nochmal weiter zurückgehen. Wie wird man überhaupt Generalkonsul? Ich habe witzigerweise ja deinen Vorgänger auch schon vor vier Jahren hier gehabt. Also wer sich die Folge auch nochmal anhören möchte, da habe ich, glaube ich, die gleiche Frage auch schon mal gestellt. Aber ich habe es ehrlicherweise wieder vergessen. Insofern
würde mich mal interessieren, was er gesagt hat.
Ja, dann müssen wir nochmal rausholen. Ja. Also vor allen Dingen für so einen begehrten Standort, ne? Ich habe mal einen Konsul getroffen in Phuket, lustigerweise. Da hatte ich nämlich auch meinen Reisepass irgendwie war abgelaufen und ich musste dann da die Hilfe bekommen. Es gibt ja so ein paar Stationen, die wahrscheinlich sehr, sehr attraktiv sind. Mhm. Aber wie wird man das und vor allen Dingen in San Francisco?
Also grundsätzlich diplomatischen Dienst, Auswärtigen Dienst, das ist was man so als Lebensentscheidung eigentlich trifft, weil es letztlich ja doch immer noch so ist, dass man dann wirklich ein Leben lang rumgondelt von Land zu Land, immer mal zwischendurch in Deutschland, aber meistens draußen. Ich bin jetzt 8 Jahre am Stück draußen in Anführungszeichen gewesen und jetzt 35 Jahre schon unterwegs. Also daraus kann man auch entnehmen, dass der Horizont sich so ein bisschen nähert dann auch Richtung Lebensabend. San Francisco selber ist etwas, was sich immer spontan oder so eine Entscheidung ergibt sich immer spontan und nach Nachfrage beziehungsweise vor allen Dingen angebotsorientiert. Also ich hätte jetzt, oder man kann nicht sagen, ich möchte nach San Francisco, den Wunsch kann man hegen sein Leben lang, aber das bringt einem die Stadt nicht näher oder der Stadt nicht näher. Also das war nach meiner Zeit in London, ich war da Gesandter Wirtschaft, also Leiter der Wirtschaftsabteilung, bin durch das tiefe, dunkle Tal der Brexit-Misery gewandelt und habe gesagt, so jetzt möchte ich mal einen Leiterposten gerne haben und mein Chef hat das wohl auch so ähnlich gesehen und dann gibt's halt weltweite Optionen. Wir sind ja überall in 190 Ländern der Welt vertreten und es kam dann aber tatsächlich heraus San Francisco. Dann gab es nochmal eine Option, ein anderes Generalkonsulat zu leiten in Boston. Mhm. Und ich habe dann gesagt, also Boston war ich schon. Ich hatte mal die Gelegenheit, das Glück, ein Jahr lang zu studieren in Harvard an der Kennedy School of Government. Mhm. Und da war ich schon und Familie war auch begeistert. Hat gesagt, Kalifornien, das müssen wir unbedingt kennenlernen. Dann haben wir gesagt, kommen wir nach Kalifornien. Aber das ist nicht etwas, was man gezielt in der Laufbahn ansteuern kann. Man kann Wünsche äußern, immer wenn man dran ist und man kann sie auch wiederholt äußern. Also bei mir hat es mal geklappt, ich bin halb Italiener, mal nach Rom zu gehen auf den Posten, aber auch das ist nicht gesagt. Okay, das kann auch ganz unterschiedlich ausfallen. Du kannst auch mal, weiß ich, 2 oder 3 Mal sogar auch in dieselbe Stadt kommen, aber das ist dann eher Zufallsprinzip und ergibt sich aus dem, was dann gerade zum Wechsel, das ist ja meistens im Sommer bei uns dran ist oder eben nicht dran ist. Ja,
aber du meinst gerade diplomatischer Dienst. Ich meine, du hast in Harvard studiert. Also sagt man einfach, also was ist denn der Junior-Job davon? Also wo fängt man? Man fängt ja nicht direkt als Konsul an und ist dann sofort der Chef sozusagen.
Nee, zum Glück nicht. Also ich habe angefangen damals noch in Bonn, da kann man sehen, wie alt ich bin. 2 Jahre damals waren das noch Ausbildung in der Aus- und Fortbildungsstätte des Auswärtigen Amts. Das war noch zu Zeiten von Hans-Dietrich Genscher, 91. Und dann fängt man an als Referent in der Zentrale, damals im Auswärtigen Amt, oder geht dann auch gleich auf den ersten Auslandsposten und ist natürlich dann erstmal Assistent beziehungsweise ist in einer untergeordneten Rolle, wobei es auch da davon abhängt oder darauf ankommt, an was für einer Vertretung man ist. Wenn es eine kleine Vertretung ist, mit 3, 4 Entsandten aus dem diplomatischen Dienst, dann ist man relativ schnell in so einer leitenden Funktion. Wenn es eine große Botschaft ist wie Washington, dann ist die Hausnummer ein bisschen kleiner. Und so entwickelt man aber über die verschiedenen Stationen, sammelt man Erfahrung. Und die Grundidee ist ja auch, dass man sich möglichst breit tummelt. Also es gibt ja verschiedene Einsatzbereiche. Presse, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Und dass man sich möglichst in frühen Jahren breit aufstellt, um dann später mal als Leiter, so wie jetzt, dann alle Bereiche kennengelernt zu haben und auch so ein bisschen einschätzen zu können, was da wichtig ist, was weniger wichtig ist, worauf es ankommt, worauf es der Zentrale, die wir ja beliefern mit Berichten, ankommt, worauf es auch der Community vor Ort ankommt und unseren Partnern auch. Also das erlebt man dann und das erfährt man dann Stück für Stück. Und das ist auch gut so, weil man ja dann doch in bestimmten Situationen, Drucksituationen dann auch besonnen reagieren muss, beziehungsweise auch die Nerven bewahren muss manchmal bei Besuchen oder Ähnlichem.
Und also gibt es dann trotzdem so einen normalen Weg, dass man sagt, man studiert irgendwie Politikwissenschaften und dann geht man da rein? So, das ist so der normale Weg oder was?
Also für den höheren Auswärtigen Dienst braucht es ein abgeschlossenes Hochschulstudium, aber das ist dann in der Tat querbeet. Das war traditionell in den 50er bis in die 80er Jahren war das Jura. Bisschen Wirtschaftswissenschaften noch dabei und das war's. Aber das hat sich speziell in den frühen 90er Jahren nach der Wiedervereinigung ganz, ganz breit aufgefächert. Also wir hatten bei uns in der Ausbildungsgruppe gelernte Journalisten, wir hatten Ärzte dabei, wir hatten Historiker natürlich reichlich dabei, wir haben Sozialwissenschaftler dabei gehabt, Diplom-Agronomen und das war auch ein bisschen das Ziel damals des Auswärtigen Amts, möglichst diversen Personalkörper zu kriegen, auch mit der Idee, an ganz unterschiedlichen Orten, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, mit ganz unterschiedlichen Leuten klarzukommen und möglichst viele verschiedene Sichtweisen auch einzubringen. Wir haben immer noch eine hohe Anzahl Juristen bei uns im Dienst, aber das hat sich, glaube ich, ein bisschen verbreitert insgesamt. Ja.
Lass uns mal über die 4 Jahre hier sprechen, so ein bisschen. Da hat sich ja die Stadt schon so ein bisschen verändert. Ne? Also ich weiß noch so 2020, 2021, das war ja gerade so ein bisschen so der Tiefpunkt hier. Ja. Alle Büros waren leer, die Leute sind ins Homeoffice gegangen oder sind weggezogen und irgendwie war so eine negative Stimmung. Und wenn ich heute in die deutschen Medien gucke, da will ich auch noch gleich drüber sprechen, dann haben ja alle Deutschen das Gefühl, dass es hier immer noch so schlimm ist, aber damals ist es ja gar nicht so. Aber wie hast du halt so diesen Shift von, sag mal, Pandemie-Depression zum KI-Boom mitbekommen? In deiner Rolle vor allem.
Ja, also ganz zu Anfang war das natürlich etwas, was ich nicht so vergleichen konnte. Das habe ich nur von sozusagen Alteingesessenen erfahren, dass das alte San Francisco von vor 5, 6 Jahren nicht mehr das gleiche ist. Und das konnte man ja auch im Stadtbild sehen, vor allen Dingen im Zentrum. Verriegelte, verrammelte Läden, viele Geschäftsaufgaben, weniger abends auch sozusagen an Restaurants und an Besucherverkehr oder im Straßenverkehr unterwegs, aber ich konnte es halt nicht so richtig vergleichen. Ich bin ja gekommen so ein bisschen am Tail-End der Pandemie, also zweite Halbjahr 21, da gab es ja schon die ersten Öffnungen. Wir hatten auch die ersten Delegationen wieder im Valley. Wir sind teilweise mit den Gründern, die wir dann da besucht haben, auch das erste Mal mit denen wieder in deren Büros gegangen, O2, da hat sich der CEO bedankt und gesagt, gut, dass sie gekommen sind, dann können wir endlich mal wieder nach dem Rechten sehen. Ja. Dann gab es ja mal noch so einen kleinen Backlash mit Omikron, so im ersten Halbjahr 22 und dann ging es ja eigentlich ganz gut bergauf. Und was wir jetzt natürlich gesehen haben, das hast du ja auch eben erwähnt, mit dem KI-Boom, aber auch grundsätzlich mit einer Wiederbelebung San Franciscos, das ist sehr, sehr erfreulich. Also sind ja sehr viele Unternehmen jetzt auch wieder zurückgekehrt mittlerweile. Wir haben immer noch einen gewissen Leerstand natürlich in den Büroflächen bis zu knapp unter 40%, glaube ich. Aber es gab ja wieder neue Ansiedlungen. Auch im Zentrum tut sich wieder ein bisschen mehr. Wir haben jetzt auch einen neuen Bürgermeister, der da auch besonderen Augenmerk drauf legt, dass da Firmen zurückkommen. Und der KI-Boom, den du erwähnt hast, der hat natürlich vor allen Dingen auch viel mit San Francisco zu tun. Also das war gar nicht so sehr im Valley, sondern es waren dann schon die Tüftler und die Entwickler, die LLM-Experten, die in San Francisco gesessen haben. Und ich glaube, es sitzen auch, glaube ich, 5 der Top 10 sitzen in San Francisco.
Ja. Auch das Investment, ne? Ich habe die Zahl schon ein paar Mal genannt, aber irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder 2023 wurden irgendwie 35% von allem Venture Capital in den USA in San Francisco investiert. Und letztes Jahr waren es irgendwie über 60% schon. Und es ist ja auch hier im Umkreis vom House of AI, wo wir jetzt hier sitzen, da sitzt halt irgendwie OpenAI und Scale AI und Anthropic und Perplexity. Ja. Also die sind alle in Steinwurf entfernt, das ist schon echt irre.
Ja, also eigentlich muss man gar nicht von San Francisco sprechen, sondern vom Mission District.
Ja, und so mal.
Ohne Musikspiel. House of AI wollen wir auch noch erwähnen.
Ja, genau.
Also das ist schon sehr, sehr erfreulich. Sind auch deutsche Unternehmen dabei, SAP beispielsweise, die zurückgekommen sind, auch gemacht haben um die Ecke. Und das ist also wirklich ein Stück Wiederkehr. Trotzdem hat San Francisco natürlich die Probleme, die es vorher schon hatte, immer noch, was Obdachlosigkeit angeht und soziale Verwerfungen, die sind da allerdings nicht so dramatisch, wie man sie, finde ich jedenfalls, in den sozialen Medien, aber auch in den realen Medien zur Kenntnis nimmt. Dazu ist aber wahrscheinlich auch diese Projektionsfläche San Francisco zu schön und zu gut, um sie nicht zu erzählen. Also wir haben ja in vielen Städten entlang der Westküste von Seattle bis nach San Diego runter ein ähnliches Phänomen oder sogar noch viel verschärfter als in San Francisco. Aber natürlich ist das mit den Bildern der Golden Gate oder dem Union Square im Hintergrund nochmal eine andere Sache, die man erzählen kann. Gleichwohl zeigt sich natürlich hier wie in so einem Brennglas auch, was teilweise eben an sozialpolitischen Versäumnissen besteht oder einfach strukturellen Unterschieden zwischen Europa und Amerika sehr, sehr deutlich, dass dann eben oft so das soziale Netz und die Auffanginstitutionen fehlen. Und natürlich haben wir hier auch den Beginn einer Drogenpandemie, die wir hoffentlich nicht so akzentuiert in Europa erleben. Geht ein bisschen los mit Fentanyl, also mit diesen Synthetikdrogen, die hier voll durchgeschlagen haben. Und das ist natürlich etwas, was die Stadtplaner hier, aber auch die ganze Region natürlich sehr, sehr beschäftigen.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich besser geworden ist im letzten Jahr. Ne? Also wenn ich einfach sehe, wie viele Campsites es eben vor einem Jahr noch hier im Kreis auch gab, von unserem Büro auch. Also hier direkt ist alles das in Ordnung. Stimmt, aber wenn man so ein, zwei Blöcke darüber gegangen ist, dann hat man das gesehen. Und mittlerweile ist das wirklich, ich frage mich immer, wo sind die jetzt alle? Ne? Ja. Also ich meine, die waren ja vorher da. Und es geht auch nicht so durch die Medien, wie sie es eigentlich lösen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine deutliche Besserung in den letzten 12 Monaten gab.
Ja, ich glaube, es ist mehr an Einrichtungen entstanden, an Sozialprojekten, die jetzt durchgeführt werden. Wir haben das ja noch erlebt mit dem APEC-Gipfel Ende 23, dass die dann einfach verschifft worden sind. Ne? Die sind alle nach Auckland rübergekarrt worden und da in irgendwelchen Pensionen untergebracht worden. Und 3 Tage später waren sie alle wieder da, als die Staatsgäste abgereist waren. Aber das, da gebe ich dir recht, das ist nicht mehr so präsent, wie wir das manchmal ja auch auf den großen Messe-Events so im Yerba Buena District im Zentrum San Franciscos schon erlebt haben. Also das ist deutlich weniger geworden.
Richtig. Und sag mal, als Diplomat hat man da auch diplomatische Herausforderungen? Oder ist es eigentlich eher eine Art von Repräsentanz, die man hat? Also wenn jetzt zum Beispiel, dass ich der neue Bürgermeister hier ankommt, und ist man da mit denen im Austausch und wird man da auch gefragt und so? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, doch. Also wir haben einen guten Teil meiner Arbeit jetzt als Leiter ist wirklich auch diplomatische, politische Kontakte zu etablieren und zu pflegen. Übrigens ja auch nicht nur in der Bay Area oder in San Francisco, sondern auch mit der Staatsregierung in Sacramento, also Kalifornien. Und wir haben ja einen großen Amtsbezirk, der rausreicht nach Hawaii, über Alaska bis nach Montana. Also ich bin dann auch, soweit mir die Zeit das ermöglicht, weil hier schon sehr, sehr viel Action ist natürlich im Valley oder in der Bay Area. Aber dann immer auch gerne mal noch in Seattle. Genau. Hawaii fahre ich sehr ungern hin, weil das natürlich wirklich Hardship ist, aber sagen wir Seattle und Portland, da wo auch wirtschaftlich, industriell und auch technologisch viel Musik spielt, da auch. Auch da gehe ich natürlich dann, in die Parlamente oder auch zu den in die Regierung hinein, rede mit Secretary of State oder auch mit Justizministern, habe den Gouverneur öfter getroffen. Und da gibt es natürlich zig Gesprächsthemen, die man hat. Also einmal, was so deutsch-amerikanische Beziehungen angeht, dass wir Wirtschaftsförderung betreiben, dass wir sehen auch, dass wir ein bisschen unsere Karten vergleichen, wenn es um KI-Regulierung geht, wenn es um Klimawandel geht, also auch das, wenn es um Abgasnormen geht, also all das, was deutsche und amerikanische Unternehmen und Industrien interessiert. Und Kalifornien ist ja da relativ so auf einer Wellenlänge mit uns, auch in Europa, absolut, also like-minded. Ja, und die, wenn du sagst, da diplomatische Missionen, Feinfühligkeiten, die haben wir natürlich jetzt ganz besonders. Also wenn ich jetzt öffentlich spreche vor Publikum, muss ich immer so ein bisschen einpreisen, ob der eine oder andere Trump-Wähler vielleicht da im Publikum sitzt und was man so sagen kann, was man nicht sagen kann. Grundsätzlich sind wir natürlich hier an der Westküste mit 3 demokratisch regierten Küstenstaaten plus Hawaii, sind wir da im relativ vertrauten Fahrwasser, aber die Tonlage insgesamt in den USA hat sich natürlich auch ein bisschen verschärft und weiter polarisiert, kennen wir aus Deutschland auch, aber hier allemal und man sieht es ja jetzt auch an dem, was in Los Angeles los ist, dass da die Trennlinien auch immer schärfer werden und natürlich auch die grundlegenden Fragen dazu, was geht eigentlich mit einer Balance of Power oder beziehungsweise welche Institutionen haben jetzt einen Vorrang, bewegen wir uns Richtung autoritärer Strukturen. Wie viel ist sozusagen in der Judikative oder Legislative jetzt möglich als Gegengewicht? Also da kommt es wirklich auch drauf an, offen und gesprächsbereit zu sein. Also wie gesagt, wir haben ja auch republikanisch regierte Bundesstaaten in unserem Amtsbezirk. Also wenn ich in Montana bin oder wenn ich in Alaska bin oder in Idaho, dann ist die Tonlage, Wyoming ist die Tonlage ein bisschen anders. Wobei ich aber auch sagen muss, dass das im Vergleich zu dem, was man jetzt aus Washington DC hört, natürlich deutlich gedämpfter ist. Denn letztlich geht es auch in republikanisch regierten Staaten darum, ein gutes Businessmodell nicht zu verschmähen, Energiefragen gemeinsam beantworten zu können, und da trifft man sich oft genug in der Mitte, und das ist eigentlich immer angenehm oder ertragreich, wenn man solche Gespräche
hat. Hast du da auch einen Einfluss? Weil ich sag mal, es gab ja jetzt gerade so immer diese ganzen Angstfälle, so, ne, wo Menschen irgendwie am Flughafen rausgefischt wurden und zurückgeschickt wurden im Flieger. Oder Leute haben irgendwie was auf ihrem Handy gehabt und dann hieß es halt, okay, du hast hier mal irgendwo einen kritischen Post gemacht und die werden dann da irgendwie dreifach gescannt oder jetzt irgendwelche Studenten, die auf J-Visas hier sind und dann plötzlich denen das Visum irgendwie entzogen wird. Hm. Also hat man da von deiner Position aus einen Einfluss und kann da irgendwie helfen? Oder ist es eher so, dass man so ein Sounding Board ist und man kann den Leuten zuhören und hilft ihnen einfach so ein bisschen, das zu navigieren? Wie ist das?
Ja, also unterschiedlich. Also wenn es um die Verweigerung oder die Versagung der Einreise geht, dann haben wir die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, also über die ICE Immigration Customs Enforcement Agenturen oder Mitarbeiter da Kontakt aufzunehmen zu den Personen. Einige sind ja auch, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dann auch ein bisschen länger festgehalten worden, teilweise auch in Detention Centers oder Correctional Facilities, auf Deutsch Gefängnisse, über Nacht geparkt worden, bevor sie dann wieder zurückgeschickt wurden. Also das können wir schon. Das sind dann eben diese klassischen konsularischen Fälle, wo wir unterstützen können, wo wir natürlich an der Entscheidung nichts ändern können. Das ist in Deutschland auch so. Wenn die Bundespolizei, die Grenzbeamten dann sagen, nee, kommt nicht rein, dann kommt er nicht rein. Das können wir schon, da können wir Hilfe leisten. Was die grundsätzliche Frage jetzt der Visaerteilung angeht, das liegt natürlich ganz bei den Einwanderungsbehörden in den USA, USIS beispielsweise. Und da machen wir uns natürlich schon große Sorgen, weil da größere Teile auch unserer Partnerinstitutionen, aber auch deutscher Staatsangehörige betroffen sind. Wir haben eine ganze Reihe deutsche Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studenten, Praktikanten auch in Unternehmen, die jetzt erstmal nicht wissen, wenn ich mal kurz nach Deutschland zurückfahre, komme ich wieder rein? Oder ist dann sozusagen mein Visum weggezupft? Gleiches gilt auch für Green Card Holder offenbar. Jedenfalls hat es da auch schon Fälle gegeben. Und die Frage ist natürlich auch, wie geht's mit unseren Austauschprogrammen weiter? Also es gibt ja beispielsweise Fulbright-Programme, ist ein Austauschprogramm zwischen Deutschland und den USA, wo wir jetzt gehört haben, dass also bestimmte bereits ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten jetzt erstmal weggeschoben worden sind. Es gibt auch zwischen dem Bundestag und dem Kongress ein Austauschprogramm, Parliamentary Partnership Program, PPP, was jetzt auch auf Hold gestellt worden ist und viele andere Programme auch, von denen wir jetzt nicht wissen, ob sie weitergehen, wenn sie weitergehen, wann jetzt sozusagen dieser Bann aufgehoben wird. Und teilweise wissen wir auch nicht genau in den Visa-Kategorien, also J1 hast du ja, J1 hast du ja erwähnt.
Für Au-pair
gilt das jetzt auch, für, genau, also gilt das jetzt für vor allen Dingen den akademischen Bereich oder gilt das eben auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in deutschen Unternehmen oder in amerikanischen Unternehmen unterkommen momentan. Das ist alles noch mit großen Fragezeichen behaftet und da wissen wir im Moment leider nicht genug. Was klar ist, ist, dass es im Moment keine Terminvergabe mehr gibt für keine der entscheidenden Visa-Kategorien, weder F noch M noch J1. Ich glaube, für die Arbeitsvisa, weiß ich, im landwirtschaftlichen Bereich oder für Experten ist das ein bisschen HB1 oder so, ist das ein bisschen was anderes. Aber jedenfalls in diesen Bereichen, die auch die zahlenmäßig die große Masse ausmachen, ist das völlig offen momentan. Und das macht uns natürlich große Sorgen, weil wir natürlich auch davon leben, dass wir möglichst viel People-to-People-Contact haben, dass unsere Experten zusammenkommen. Teilweise forschen ja auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam, weiß ich, an Batterietechnologie, an Energiefragen, an Supercomputern im Quantenbereich oder ähnlichem. Und wenn die nicht mehr zusammenkommen können oder nur noch per Zoom-Call, dann ist das natürlich nicht dasselbe. Und wir müssen halt jetzt mal sehen, was wir daraus machen. Ein Ansatz, den wir verfolgen, auch gemeinsam mit der Botschaft, ist auf subnationaler Ebene enger zusammenzuarbeiten. Also wir haben jetzt im Oktober die zweite Ausgabe der noch neuen Bürgermeisterkonferenzen. Hatten wir letztes Jahr in New York, 20 amerikanische Bürgermeister, 20 deutsche Bürgermeister. Das wird in Bremen stattfinden dieses Jahr. Wir bereiten eine ganze Reihe von MOUs, asymmetrischen MOUs zwischen Deutschland und einzelnen Bundesstaaten vor. Memorandum of Understanding, also sozusagen quasi so Fahrpläne oder Schwerpunktpläne, wo wir mit den einzelnen Bundesstaaten eng zusammenarbeiten wollen. Mhm. Also ein Paradebeispiel ist natürlich South Carolina und Deutschland, wo sehr viel bayerische Motorenwerke im Moment drinsteckt, inklusive Batteriewerke. Aber wir haben auch jetzt mit Kalifornien eins anmoderiert. Da hatten wir auch ein Gespräch vor 2 Monaten mit dem Botschafter und dem Gouverneur. Wie gesagt, den Weg gehen wir auch, einfach um auch bestimmte Gespräche oder bestimmte Kooperationsstränge nicht abreißen zu lassen, dass wir da einfach weiterarbeiten können. Also da müssen wir sehen, dass wir dann auf anderen Kanälen da im Gespräch bleiben. Dazu ist Amerika als Markt, als Absatzmarkt, aber auch als Partner im Bereich Technologie und Forschung einfach viel zu wichtig. Und wir kriegen das immer gespiegelt von deutschen Unternehmen, wenn wir sie hier auf den großen Messen erleben. Im Moment ist Amerika auch, weil Deutschland im Moment mit der wirtschaftlichen Entwicklung ein bisschen flach sich darstellt, ja, ist das der wichtigste Absatzmarkt für viele. Manche haben eben auch schon den Weg angetreten, dann hier ihre Niederlassung entweder zu eröffnen oder noch weiter auszubauen, um dann auch möglichen Zollfragen oder Abgabenfragen zu entkommen. Aber das müssen wir einfach weiter versuchen. Mhm. Aber natürlich lebt das vom Austausch und die Visafrage ist eine ganz wichtige.
Ja. Was ich aber schon sehe, trotz dieser ganzen Kritik aktuell, ne, und gerade in den deutschen Medien wird ja auch das politische System hier besonders negativ irgendwie immer, also vielleicht auch zu Recht, aber es ist auf jeden Fall ja sehr kritisiert, sag ich mal. Die Visa-Problematik ist da. Trotzdem sehe ich mehr Gründer als jemals zuvor, die nach San Francisco kommen. Es sind mehr, oder es ist mehr Interesse am Silicon Valley als jemals zuvor. Wie nimmst du das Positive wahr? Also hast du das auch das Gefühl, siehst du das auch in den Zahlen, dass einfach viel mehr Delegationen herkommen, viel mehr Leute einfach das Interesse am Silicon Valley wieder suchen?
Das sehe ich genauso. Mhm. Das hat, glaube ich, also aus meiner Sicht zwei Gründe. Einmal geostrategische, das, glaube ich, mit der Pandemie oder dem Ende der Pandemie, glaube ich, ein bisschen die Kooperation Kalifornien speziell und auch China etwas abgerissen ist. Also da ist doch jetzt mehr Fokus oder mehr Konzentration auf das Valley an sich gelenkt, trotz DeepSeek und natürlich auch den weitergehenden technologischen Durchbrüchen, die man in China natürlich auch hat. Aber ich glaube, das hat noch mehr den Fokus hier aufs Valley gelenkt. Das Valley hat ja auch letztlich über die Pandemie nicht verloren, sondern ist weiterhin gewachsen, trotz mancher Abwanderungs- oder Endgesänge Richtung Austin, Texas oder so, sehe ich einen immer größeren Zustrom. Und erfreulicherweise aus Deutschland mit so einer von mir jedenfalls wahrgenommenen Veränderung oder Veränderung im Mindset auch vieler junger Leute aus Deutschland, die aus den Unis kommen oder die aus den Schulen teilweise kommen. Also ich sehe ja hier eine ganze Reihe verschiedenster Kohorten aus verschiedenen Bundesländern, Universitäten, Universitätsallianzen, die kommen und auf einem ganz anderen Level, so sagen wir das jedenfalls auch Experten, als noch in früheren Jahren hier pitchen, sich vorstellen, sehr viel professioneller sich auch finanziell schon orientiert haben, teilweise so erste Gehversuche auf dem europäischen Markt erfolgreich bestanden haben und dann, sei es über Delaware oder sonst wie, sich hier aufstellen, auch organisatorisch, also strukturell, firmentechnisch, legalistisch und das sehr, sehr gut machen. Und sich auch teilweise in diversen Teams hier ansiedeln. Das ist ja überhaupt eine Besonderheit, auch im Valley, glaube ich, dass man sehr international miteinander kooperiert und nicht jetzt sagt, wir machen jetzt hier einen deutschen, rein deutschen Startup auf, sondern das sind dann immer gemischte Teams. Mhm. Und da sehe ich wirklich auch über diesen kurzen Zeitraum von 4 Jahren, wo ich jetzt hier war, wirklich ein gewachsenes Selbstbewusstsein auch Deutscher. Die kommen, die auch teilweise ein paar Mal hin und her getitscht sind oder auch dann so ein bisschen gelernt haben, was hier geht und welchen Zugang man hier hat und vielleicht sich auch die ein oder andere VC-Struktur dann erschlossen haben. Und das Schöne ist ja, dass man hier, glaube ich, immer noch im Unterschied zu Deutschland sehr viel Vertrauensvorschuss mehr hat als anderswo. Mhm. Das heißt, wenn du mit dem ersten Anlauf vor die Wand gelaufen bist, dann stehst du einfach auf, machst den Staub von den Schultern, kriegst trotzdem wieder Kapital, um weiterzumachen. Und man rechnet dir zu, dass du eben aus dieser Erfahrung gelernt hast, beziehungsweise schaut, was du in mehreren Schritten erreicht hast. Und das ist dann gut genug, um zu sagen, okay, pass auf, du kriegst jetzt nochmal Startkapital und machst doch mal in die andere Richtung. Außerdem nehme ich auch zunehmend wahr, dass eben die VC-Rolle sich auch gewandelt hat über die Zeit, dass das früher wirklich eher kapitalgebend war und man hat sich das so angehört und man hat doch das Gefühl, dass sich das gerade auch in den letzten Jahren auch ein bisschen Richtung Beratung auch entwickelt hat, dass also VC-Gremien auch sagen, das ist eine gute Idee, aber versucht mal in die und die Richtung zu gehen. Ja. Und das sehe ich nach wie vor ungebrochen im Silicon Valley über verschiedene Ausprägungen. Auch trotz Zusammenbruch der Silicon Valley Bank fließt das Geld. Und das ist etwas, was wir in Deutschland noch nicht so haben. Da ist der Anschub immer ein öffentlicher erstmal, öffentliche Gelder. Und dann fehlt sozusagen dann ab Runde 2, 3 so ein bisschen. Und da sind auch unsere Förderinstrumente noch nicht ganz so weit, beziehungsweise müssen geschärft werden. Und auch unser Risikobewusstsein in Deutschland. Also da ist hier doch mehr Moonshot. Und dann entsprechend auch, wenn es dann klappt, mehr Return on Investment.
Ja. Das müssen wir. Das ist eigentlich interessant, ne? Du hast ja hier so einen Einblick, du triffst so viele Leute. Eigentlich müsste man ja fast sagen, die Botschaft müsste eigentlich so einen kleinen Fund haben oder so, die da irgendwie müssen noch Leute unterstützen oder so.
Ja.
Gibt es irgendwelche anderen Sachen, die dich so total überrascht haben, auch in der Zeit? Ich meine, du bist jetzt 4 Jahre hier, hast verschiedene Schritte hier durchgemacht. Gab es irgendwelche Erwartungen, die du vorher hattest und dann war es aber ganz anders?
Ja, also das Erste, das geht wieder zurück auf die ersten optischen Eindrücke. Also ich war sehr überrascht, wie unassuming, also wie vom Optischen wenig beeindruckend das Valley. Ich hatte mir wahrscheinlich vorgestellt, irgendwie so glitzernde High-Riser von South San Francisco bis San Jose runter Palo Alto.
Das ist eigentlich ziemlich schlimm.
Und eigentlich, wenn man die 101 runterfährt, also die auf der Innenseite der Bay, dann ist das wie auf der Ruhrschnellstraße 1, wo dann irgendwie ein Gewerbegebiet das nächste ablöst. Ja. Und tatsächlich findet aber genau da in diesen Gewerbegebieten finden dann eben diese technologischen Entdeckungen, Kooperationen, Durchbrüche statt. Ja. Das habe ich also erst lernen müssen in der Zeit. Und das andere, was mich überrascht hat, ist, was ich eben aus Deutschland auch nicht so kannte und eigentlich auch von keinem anderen Standort, wo ich jetzt war, ist die Offenheit, mit der viele Player hier durch ihr Leben gehen und wenig Scheu haben im Vergleich zu anderen Standorten zu sagen, pass auf, wir arbeiten hier gerade dran, wir knabbern da gerade dran, das ist unsere Schwierigkeit, was habt ihr denn für Schwierigkeiten? Und das, was ich schon bei den ersten Delegationen 21 immer gehört habe von Seiten der Vertreter des Valleys war, kommt nicht einfach nur aus Deutschland und guckt, was hier so ist, also Window-Shopping, sondern sagt und erzählt uns, was ihr braucht, woran ihr arbeitet, woran es hängt. Und dann können wir sozusagen so ein bisschen einen Arbeitsplan aufsetzen und mit euch gemeinsam dran arbeiten. Und ich glaube, das ist der Weg nach vorne. Und vielleicht als drittes Element auch, aber das ist ja auch bekannt, ich weiß nicht, Tesla-Fahrer kennen das vielleicht auch. Also Perfektion ist nicht alles, sondern es muss rollen und fahren irgendwie und es wird dann nach und nach besser, das reicht dann auch. Also wir haben immer noch so ein bisschen den Anspruch, was uns ja auch jahrzehntelang gut getan hat, sozusagen das erst dann hinzustellen, ein Produkt, wenn es durch und durch durchgetaktet ist und wir genau wissen, da kann auch versicherungstechnisch nichts passieren. Das ist hier natürlich ein bisschen anders. Das geht dann Stück für Stück. Also mir hat das mal ein Autobauer erklärt. Wenn ein deutscher Autobauer kommt, der guckt erstmal, was alles erlaubt ist von der Verkehrsaufsichtsbehörde und dann wird das genauso gemacht. Und ein Tesla oder ein anderer sagt, wir bauen schon mal alles ein, was so geht. Und das können wir ja immer noch abschalten oder eben zuschalten. Dann kann man ein Abo kaufen. Das ist so ein, glaube ich, wirklich auch ein deutlicher
Unterschied. Ja, das summarize das ganz gut. Was ich noch so beeindruckend finde an eigentlich so einem Konsul-Dasein, du bist ja immer 4 Jahre an einem Ort und dann bist du wieder weg. Ne?
So
und das ist ja schon ziemlich krass eigentlich, wenn man überlegt, wie häufig du das auch gemacht hast. Wir können ja gleich über die verschiedenen Stationen nochmal sprechen. Aber wie schafft man das dann in so kurzer Zeit, so ein Netzwerk eigentlich überhaupt aufzubauen? Weil ich merke das ja selber, ich bin jetzt seit 12 Jahren hier und jetzt so in den letzten Jahren irgendwie geht so langsam los, dass man halt so richtig so ein tiefes Netzwerk entwickelt. Und du musst das ja innerhalb irgendwie von ein paar Wochen machen.
Ja.
Wie machst du das?
Also durch Erfahrung. Also auf den ersten Posten ist es natürlich auch so, dass man da noch nicht so richtig up to speed ist und auch sich viele Kontakte dann einfach so zufällig ergeben. Natürlich auch abhängig von der Aufgabe. Also hier jetzt ist natürlich in der Bay Area ist Wirtschaft und Wissenschaft ist irgendwie das Core-Business. Und da weiß man dann auch, auf wen man zugehen muss, wenn man jetzt als Kulturreferent, sag ich mal, in der Mongolei unterwegs ist, dann sind das natürlich andere Netzwerke und ist auch die Zahl der Partner vielleicht begrenzt. Hier kommen sie mir unbegrenzt vor. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, je länger ich hier bin, desto steiler wird meine Lernkurve. Ja. Also auf anderen Posten ist es eher so, dass sie, ich will nicht sagen, sie flacht ab, aber sie wird auf jeden Fall linear mit der Zeit. Und hier habe ich das Gefühl, jetzt wird es immer schwieriger, weil man auch ein bisschen weiter eindringt, etwas tiefer geht. Und ich weiß bis heute noch nicht so richtig, komme ich im Bereich der Quantencomputings oder Quantenmechanik sehr schnell an meine Grenzen. Aber das lernt man natürlich über die Zeit. Und man lernt auch seinen Zeitvorrat über die Posten besser einzuschätzen und einzuteilen und dass man eben möglichst relativ schnell up and running ist und dass spätestens die erste Delegation, die dann nach 3 Wochen, nachdem man selber angekommen ist, kommt und sagt, so, Herr Schramm, erzählen Sie mal, wie ist es denn so? Ja. Und wie ist hier die wirtschaftliche Entwicklung und Bevölkerungswachstum und wie sieht's aus mit der Produktivitätsrate oder ähnlichem oder im kulturellen Bereich oder Politik? Dann weiß man, dass man relativ schnell sich schlau machen muss, aber man lernt natürlich immer mehr dazu und richtig besser wird's dann natürlich, wenn man wirklich die ersten Runden so gemacht hat und die Leute auch vor sich gehabt hat. Mhm. Also das eine ist, das aus der Papierform abzulesen, das andere ist, wenn man weiß, ich war bei dem Autobauer X oder ich war, weiß ich, im Siemenswerk in Sacramento oder so, dass man es auch wirklich gesehen und gespürt hat, weil das wird dann natürlich auch gerade bei Besuchen und auch bei hochrangigen Besuchen macht natürlich einen anderen Eindruck, als wenn man jetzt sagt, ich glaube, müssen wir jetzt gleich ankommen oder so ähnlich. Mhm. Also
hast du das immer besser. Also ich meine, nicht unbedingt für den nächsten Konsul hier, aber auch so allgemein gibt ja jetzt ganz viele Leute, die auch herziehen. Ich habe gerade gehört, dass VW jetzt irgendwie 30 Familien hier nach Mountain View schickt, weil halt mit Rivian die große Kooperation ja weitergeht. Richtig, und da ziehen ja ganz viele Leute plötzlich hierher und die müssen ja auch irgendwie so gucken, okay, wie netzwerke ich eigentlich? Ja. Und viele Leute, ich meine, du hast es ja im Beruf im Prinzip, dass ein großer Teil davon ist, aber was können Leute machen, die hier frisch herkommen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man das möchte. Manche bleiben auch über einen längeren Zeitraum, glaube ich, schworen, so im eigenen Saft, also gerade so auch im Automobilbereich, glaube ich, da ist man dann sich manchmal selbst genug, aber du hast natürlich, wenn du Kinder hast und die auf die deutsche Schule gehen, dann hast du da so ein Netzwerk. Ganz Verwegene besuchen ja auch einmal im Monat German Dads Drink Beer im Haus bei AI beispielsweise.
Das soll es auch geben.
Ist ja auch ein tolles Stellichein. Hat mich übrigens gerade der Vertreter von Lufthansa auch gefragt. Also da gibt es gibt eine ganze Reihe Institutionen. Die Kammer macht ja Veranstaltungen, also unsere Außenhandelskammer, GACC West, die German American Business Association, GABA, Nordkalifornien. Es gibt da verschiedene Zirkel. Das Goethe-Institut macht tolle Veranstaltungen. Aber man muss ein bisschen natürlich selber aktiv werden. Ein bisschen was kommt auf einen zu, aber wenn man sich wirklich vernetzen will und möglichst schnell, dann geht das gut. Also das ist auch ein Lerneffekt für mich hier, wie einfach das eigentlich ist. Auch einfacher als an anderen Standorten. Also ich war ja in Fernost schon unterwegs, in Korea, ich war in Lateinamerika und deutlich informeller auch. Mhm. Also insofern, daran ist dann kein Mangel. Dann hat man eher am Ende andersherum ein Problem zu sagen, was suche ich eigentlich aus von der ganzen Masse an Kontakten.
Aber du sagst, was wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, das ist hier so dieses Silicon Valley Mindset, dass die Leute einfach eine Offenheit haben, auch dich zu empfangen. Ne? Dass da nicht so gesagt wird, wie da ist jetzt ein neuer hergezogen, ist wieder hier, sondern es ist eher so, ey, total cool, dass du auch hier bist. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Also es ist ja auch ein Teil meines Lebens, und dass ich das einfach Menschen anbiete.
Habe ich von Anfang an
dazu können. Ja.
Habe ich von Anfang an erfahren hier, und das war wirklich super, super erfreulich, dass die Türen aufgehen, dass auch das Interesse an so einem komischen Ding wie eine Auslandsvertretung im Generalkonsulat da ist, also auch Fragen sind, was macht hier, also jenseits auch der Fragen, ich muss meinen Reisepass erneuern oder wo kriege ich einen Führerschein von euch, eine Geburtsurkunde, sondern auch grundsätzlich. Und deswegen, unter anderem deswegen, bin ich auch bemüht, möglichst viel auch über unsere Arbeit oder unsere Kontakte zu berichten, über soziale Medien, LinkedIn, Instagram, um auch in die Community reinzugeben, wofür wir da sind, wo wir auch helfen können, wo wir auch Kontakte selber herstellen können oder wo es vielleicht Anliegen gibt, die wir in Sacramento vortragen können, die wir in City Hall, San Francisco vortragen können, wo wir auch Kontakte nach Deutschland über die Delegation in den Bundestag oder so vermitteln können. Also ich sehe uns da so ein bisschen als, wo wir können, als Serviceeinheit und Netzwerk.
Du hast gerade was gesagt mit Reisepässen und Führerschein und Geburtsurkunden. Wofür geht man denn noch in die Botschaft außer dafür? Also was sind so noch so 3 Sachen, die man noch wissen sollte, wenn man sich an euch wendet?
Also neben dem konsularischen Service, den wir haben, haben wir natürlich viel mit vielen Partnerorganisationen zu tun, die auch ein Interesse dran haben, mit uns Partnerschaften weiter zu betreiben, Veranstaltungen durchzuführen. Das ist im Kulturbereich, ob das jetzt Orchester sind, ob das Lesungen sind, ob wir mit Goethe haben wir jetzt gerade letzte Woche eine Veranstaltung gemacht zu 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, Holocaust-Thematik, ob wir mit jüdischen Organisationen sprechen über israelisch-palästinensischen Dialog, so er denn irgendwann mal wieder entsteht, oder über das Thema Vergangenheitsbewältigung oder vor allen Dingen auch Antisemitismus, wo man ihn sieht. Also das ist ein so ein Aspekt. Aber natürlich auch in vielen Fragen, in wirtschaftlichen Fragen, also mit Unternehmen im Gespräch, die auch ihre Probleme vielleicht haben, die sie lösen müssen, die bestimmte Dinge vortragen, wo wir helfen können, beispielsweise bei der Staatsregierung, und auch in die Community hinein wirken, beziehungsweise als Konsulat auch so ein bisschen sowas wie eine Dachfunktion haben. Also wir haben eingerichtet Jurfixes mit allen deutschen Organisationen, Institutionen, das ist eine ganze Menge, die wir hier haben, zusammenzukommen einmal im Monat, unsere Termine auszutauschen, da ergeben sich auch eine ganze Menge Synergien dazu, weil wir auch so großen Amtsbezirk zu haben, einfach auch zu wissen, wer ist eigentlich gerade wo unterwegs, das ein bisschen zu bündeln. Also das ist so als koordinierende Stelle ist es wichtig. Und dann sind wir halt ein bisschen Leuchtturm. Also das wirkt jetzt nicht in die Community hinein, aber das ist für Deutschland halt wichtig zu sehen, was betreiben denn die Tech-Oligarchen für ein Spiel hier möglicherweise? Was haben sie mit Trump vor? Was haben sie nicht vor? Wie steht das Valley überhaupt zur Trump-Administration? Was muss man davon halten, dass jetzt, weiß ich, DSA und DMA in der Kritik stehen von einigen? Wie sieht's aus?
Was ist DSA?
Also das sind diese Digital Service Act der Europäischen Union, Digital Market Act. Hm. Also das ist ja was von J.D. Vance ja schon so ein bisschen in die Reihe gestellt wurde. Ihr wollt freie Meinungsäußerung abwürgen in Europa. Ihr werdet immer illiberaler, hat er ja in München gesagt. Ein größeres Problem als die Russen zurzeit. So, also wie ist das einzustufen? Wie wird das im Valley gesehen im Unterschied zu Washington DC? Also, dass wir da auch viel Berichterstattung machen.
Ja, dann ruft euch auch mal irgendjemand die Regierung dann hier an, und um dann einfach eure Insight zu bekommen.
Ja, genau. Also wir haben ja eine Kollegin, die bei uns die Wirtschaftsberichterstattung macht, die vom Wirtschaftsministerium kommt und die regelmäßig um Einschätzungen auch gebeten wird, wie das denn hier gesehen wird. Also unsere Botschaft in Washington DC berichtet ja auch, aber wir sind ja irgendwie auf einer anderen Insel und auf einem anderen Dampfer manchmal unterwegs, manchmal auch nicht.
Ja.
Und dann wird halt immer gefragt, wie sieht ein Elon Musk das, wie sieht ein Peter Thiel das, ein David Sachs, wie viel Einfluss haben die hier eigentlich?
Genau.
Ja. Da habe ich gesagt, ja, Peter Thiel ist in Miami, das ist wieder ein anderer Amtsbezirk.
Ja.
Und wie wird das auch an den Hochschulen beispielsweise hier reflektiert, wie wird das gesehen, was für eine Resonanz hat das und was ist davon zu halten, wie langlebig ist das? Und dann haben wir natürlich eben auch mit, wie gesagt, Gavin Newsom und der Regierung in Sacramento ganz andere Fahrtrichtung auch. Also wenn es um Climate Tech geht, wenn es um Offshore Windparks im Pazifik geht, also die ganz anders unterwegs sind, wenn es um Abgasnormen geht, die jetzt von der Trump-Administration bekämpft werden. Also da sind wir auch Leuchtturm und Beobachtungsstelle. Wir sind auch, was die Schulen angeht, natürlich auch Förderstelle. Das heißt also ein Großteil der Gelder, mit denen die deutschen Auslandsschulen dann unterhalten werden, kommt aus dem Haushalt des Auswärtigen Amts. Also wir haben ja eine deutsche Auslandsschule in Mountain View mit einem Campus in San Francisco. Wir haben noch eine in Portland hier im Amtsbezirk. Aber wir haben auch viele amerikanische Schulen, die zum deutschen Sprachdiplom führen. Das ist vor allen Dingen als zweite Stufe dann das Eintrittsticket für amerikanische Studenten, die in Deutschland studieren wollen, die dann eben keinen Sprachkurs vorschalten müssen, sondern direkt anfangen können. Und wir unterstützen auch alles, was sich in Sachen Samstagsschulen und sonstigen im Bereich dualer Ausbildung abspielt. Also auch das ist etwas, was wir fördern. Also du siehst ein breiter Bauchladen, was sich so dahinter dann verbirgt.
Und du hast gerade schon mal gesagt, du warst ja an so verschiedenen Stationen. Ne?
Ja.
Also ist ganz klar, alle paar Jahre woanders, aber es sind ja jetzt irgendwie Rom und Korea und irgendwie Südamerika. Wenn du so über die Stationen wegblickst, was sind da vielleicht so ein paar Anekdoten oder irgendwelche krassen Sachen, die du da auch erlebt hast? Weil es ist ja auch nicht immer so sicher wie hier, wo du einfach irgendwie mal kurz um die Ecke gehen kannst, sondern du hast ja dann auch Sicherheitsfragen wahrscheinlich teilweise. Oder
absolut.
Ja,
also mein erster Posten war Seoul, Südkorea, 1998 bis 2001. Da kam ich am Tail End der IWF-Krise, also wo zum ersten Mal die ostasiatischen Tiger sowas wie Arbeitslosigkeit oder eben kein zweistelliges Wachstum erlebt haben und kamen mitten rein in diesen Hype um die Sunshine Policy, also Kim Dae-Jung, Nobelpreisträger, und die Frage der Annäherung der beiden Koreas mit den ersten Projekten. Aber in Seoul leben natürlich auch immer mit dem Damoklesschwert sozusagen Artillerieeinschlag aus Nordkorea, also die Hauptstadt Südkoreas als Geisel nordkoreanischer Erstschlagkapazität, also da wärst du auch nicht mehr rausgekommen. Die haben da zwar nur einen Schuss und dann ist wahrscheinlich, kommt von irgendwo anders her, weiter her, kommen dann schon entsprechende Detonationskörper an, aber die Stadt wäre dann mit 20, 25 Millionen erstmal ein Schuss. Also man hat das verdrängt, aber da hast du schon auch ein bisschen an so einem Brennpunkt der Weltpolitik gelebt mit Russland, Japan, USA als Regionalmacht, China, das einen Pufferstaat wie Nordkorea braucht. Also ganz spannend ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also nach Südkorea bin ich dann auf dieses eine Jahr geschickt worden, nach Harvard. Mein zweiter Study Day in Harvard war 9/11. Also den zweiten Flieger habe ich live gesehen im Forum der Kennedy School, da in den zweiten Turm rasen, und weiß noch, wie ich da stand und wir alle so gedacht haben, das ist wie in so einem Lothar Emmerich-Katastrophenfilm, und haben das Flugzeug und das Gebäude im Kopf nicht zusammengekriegt, weil ein Flugzeug über einer Stadt jetzt kein ungewöhnlicher Anblick ist, auch wenn es da eine Flugverbotszone gab. Und das war einfach nicht zu fassen. Dann haben sie von der Uni aus eine halbe Stunde noch die Telefonleitung offen gelassen, damit man mal schnell anrufen konnte in Deutschland oder sonst wo, um zu sagen, mir geht's gut, alles okay. Mhm. Aber wir hatten natürlich viele Kommilitonen und Kommilitonen, die auch Freunde und auch Verwandte in New York hatten, die da gearbeitet haben. Und dann haben sie ja innerhalb von wenigen Stunden den ganzen Flugverkehr runtergebracht. Auch Logan Airport, von dem ja auch zwei der Flugzeuge hochgegangen sind. Die ganzen Straßen waren dann auch sozusagen still. Also es war so eerie silence über Boston. Und dann hat man im Grunde erlebt, auch im Unterschied zu Deutschland, wie eng so politische Entscheidungsträger und Wissenschaft hierzulande verknüpft sind. Also man hat praktisch die ganzen alten Clintonites gehabt, die aus der Clinton-Zeit, Larry Summers war damals Präsident in Harvard, noch da waren, oder Joe Nye aus dem Pentagon, der Dean der Kennedy School war. Die hat man vormittags im Hörsaal erlebt und abends dann auf irgendwelchen TV-Sendern da ihre Meinung oder ihre Expertise äußern hören. Und dann gab es natürlich alle möglichen Katastrophenszenarien, dann hieß es Anthrax und weiß ich, das ist nur der Anfang und die Flüsse werden vergiftet und die Brücken werden noch gesprengt und was nicht alles kommt. Und dann war ich in Washington DC und da hatte Deutschland ja im Jahr davor wäschekörbeweise Liebesbriefe bekommen, weil der Bundestag entschieden hatte, wir schicken Truppen nach Afghanistan, also we stand by you. Das war ist ja bisher der einzige Fall, wo der NATO-Bündnisfall ausgerufen wurde nach Artikel 5 NATO-Vertrag, also wir stehen den Amerikanern zur Seite. Und dann gab's eben plötzlich die Gerüchte Saddam Hussein und Irak und Chemiewaffen und Rumsfeld. Und da hat ja die Bundesregierung damals unter Kanzler Schröder nicht mitgemacht, war auch Wahlkampf. Und da haben wir gesagt, wir sagen nein. Und ich war damals als stellvertretender Sprecher an der Botschaft Washington. Wolfgang Ischinger war unser Botschafter, der ja später die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet hat. Und wir haben uns dann da praktisch ein Dreivierteljahr lang beschimpfen lassen am Telefon von den Amerikanern, die uns dann als undankbar, gerade auch vor dem Hintergrund der Geschichte Zweiten Weltkrieg, also wir haben euch da gerettet, wir haben euch wieder aufgebaut und jetzt sagt ihr nein, jetzt seid ihr nicht bei uns. Da gab es ja die Neocons damals, die, glaube ich, aber ein blasser Abklatsch sind zu dem, was man teilweise jetzt so in MAGA-Bereich wahrnehmen kann an Meinungen. Aber Rumsfeld war da und Wolfowitz und Dick Cheney. Also das war ein ganz besonderes Klima, bis es dann im Irak krachte und dann sich so langsam wieder die Dinge erwärmt haben. Aber da gab es ein bisschen transatlantische Eiszeit, auch gemeinsam mit den Franzosen. Da gab es ja so Organisationen wie germanystinks.org und den Tag, man soll deutschen Wein kaufen und in der Toilette runterspülen und Ähnliches. Okay. Leute, die angerufen haben, gesagt, wir wollten einen Mercedes kaufen, aber machen wir jetzt nicht. Wir wollten eine rein Kreuzfahrt buchen machen wir jetzt nicht. Und also da konnte man
das
auch.
Das wäre jetzt wie die Deutschen, die sagen, sie fahren jetzt nicht nach New York oder so, ne?
Genau. Ja. Bloß nicht. Und es gab auch Boykottaufrufe, also keine, also deutsche oder französische Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen in Bundesstaaten. Da gab es dann den damaligen Ausschussvorsitzenden im Senat namens Joe Biden, der dann alles relativ schnell gekillt hat. Das ist nie weitergegangen. Aber es gab so ein antieuropäisches Klima schon und auch ein besonderes Klima. Guantanamo, Waterboarding waren ja so Themen damals. Embedded Journalism, wo die Journalisten halt nur wirklich Kriegsberichterstattung machen durften. Das war eine interessante Zeit. Ja, und danach bin ich zum ersten Mal nach Berlin gekommen, war da im Personalbereich tätig, also Maschinenraum des Auswärtigen Amts. Und mein erstes Weihnachten war Tsunami-Weihnachten. Ja. Also da konnten wir dann...
2007 oder so.
Das war 2004. Vier auf fünf, aber noch vier. Ja, am 26. Dezember. Ja. Und da haben wir dann überall rumtelefoniert, um Kolleginnen und Kollegen zu bewegen, aus dem Weihnachtsurlaub nach Phuket, nach Bangkok, nach Bandar Aceh zu gehen, um da auszuhelfen. Also das war dann auch ein besonderer Moment. Danach war ich 3 Jahre als Leiter Protokoll und Politikreferent in Rom zur besten Berlusconi-Zeit. Also das waren dann...
Du warst eigentlich immer zur richtigen Zeit in Ordnung.
Ich habe eine Katastrophe nach der anderen nach mir gezogen. Deswegen war ich gespannt, was jetzt hier passiert.
Na gut, das kann auch mal eine positive
Aber es war jetzt ChatGPT. Nach Rom bin ich dann nach Peru geschickt worden. Das war sehr positiv, denn das ist ein oft übersehenes Land hinter den Anden. Mit sehr viel wirtschaftlicher Dynamik, sehr junge Wirtschaft, also Durchschnittsalter 27, ich glaube in Deutschland gehen wir mal mittlerweile Richtung 50, mit einer großen Handelsplattform, also die sozusagen neben dem Reichtum, den sie haben an Mineralien und an seltenen Erden und solchen Dingen, eben sich auch vor allen Dingen sehr geschickt als Handelspartner, als Plattform auch für viele internationale Unternehmen präsentieren. Also da habe ich mal so eine Handelsförderungsgruppe mitgegründet und dann sind wir da zu den großen Bergbaufirmen gefahren, Antamina, Xstrata, also Südafrika, Kanada, USA, die da alle vertreten waren. Dann bin ich nochmal nach Berlin und war Referatsleiter für die deutschen Auslandsschulen und Sportförderung, auch super Instrumente. Also Auslandsschulen sind für mich immer so ein bisschen die Urform von Facebook. Also ein Netzwerk, was wirklich jeden Cent lohnt. Ich vergleiche das immer die Autobahn-Milliarde. Da baut man dann vielleicht, weiß ich nicht, so und so viele Kilometer. Und davon kann man dann aber 10 Schulen aufbauen und hat natürlich einen ganz anderen Einfluss. Teilweise auch in den Eliten der Länder in Lateinamerika sind das dann wirklich Top-Schulen, die deutschen Schulen. Und also sozusagen Bewusstseinsveränderung und Deutschlandverbindung schaffen kann, die ein Leben lang halten. Also das ist wirklich sehr, sehr lohnend, haben wir auch ausbauen können derzeit, haben das auch gesetzlich absichern können mit dem Gesetz für die deutschen Auslandsschulen, da wirklich auch Förderung absichern können. Ja, und dann vorletzter Posten war London, mitten rein in die Zolltariftabellen. Eine britische Regierung, die eigentlich gar kein Interesse hatte, da wirklich zu verhandeln. So ist das Ergebnis ja auch ausgefallen.
Ja.
Viele Bereiche, die unverhandelt blieben. Viele Fragen, die offen blieben. Die offene Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Ein Land, was keine geschriebene Verfassung hat und sich immer wieder mit Verfassungsfragen auseinandersetzen musste, was den Brexit anging. Also das war auch sehr lehrreich. Ja, und dieses hier war natürlich dann wieder something completely different, aber wirklich.
Gibt es da irgendwie so eine Art von Initiative vielleicht auch, wo du sagst, also wenn man so neu ankommt, ne, macht man sich dann so Ziele und sagt so, okay, ich habe mir jetzt die letzten 4 Jahre angeguckt, der Uli hat das ja ganz gut gemacht, aber jetzt kommt der Olli und ich mache das so. Ja. Gibt es da irgendwas, wo du besonders stolz drauf bist, was du irgendwie geschafft hast in den 4 Jahren hier?
Ja, also viel Netzwerkarbeit, die so nach und nach anfängt, Früchte zu tragen. Also kleines Beispiel, wir haben in Montana einen fantastischen Photonics-Cluster, die sitzen alle in Bozeman, das sind alles Montanas, die in Kalifornien studiert haben und gesagt haben, aber leben kann man eigentlich nur in Montana. Mhm. Und in Montana gab es eben nichts und haben gesagt, dann machen wir eben unser eigenes Startup, unsere eigene Firmen, ist eine exponentiell wachsende Gruppe von Firmen in und um Bozeman. Und ich habe die zusammengebracht, hier gibt's ja im Januar immer die große Photonics West Messe, wo wir ein großes deutsches Kontingent haben, also mit das stärkste internationale Kontingent. Da war zu Anfang das Interesse so ein bisschen oder die Kenntnis voreinander etwas unterentwickelt und ich habe die mal zusammengebracht und jetzt gibt's also die ersten Vereinbarungen zwischen Spectaris, dem Photonic-Verband Deutschland und diesem der Photonics Association Montana. Die waren letztes Jahr in Thüringen, wo die meisten deutschen oder die größten deutschen Photonic-Unternehmen sitzen. Und dieses Jahr gibt es den Gegenbesuch. Also solche Dinge auch. Wir haben jetzt gerade eine Delegation von Greater Seattle, die drei deutsche Städte besucht haben. 20 Unternehmen, Hamburg, Berlin, München, sowas mit anzusteuern, Kontakte zu knüpfen. Wenn wir das MOU zustande bekommen, dann wird das sicherlich auch ein Meilenstein sein. Und wir haben sehr viele Delegationen in der spannenden Zeit hier durchbewegt, beispielsweise aus dem Verteidigungsministerium den Generalleutnant Vetter, der Abteilungsleiter ist für die Cyberabteilung bei der Bundeswehr oder im BMVG, von der ich gelernt habe, dass es die neben Marine, Heer und Luftwaffe die vierte Teilstreitkraft ist mittlerweile bei der Bundeswehr im Cyber. Okay. Und es war, gab ja damals schon nach der Zeitenwendenrede das erste Sondervermögen der Bundeswehr und davon waren ja 22%, also 22 Milliarden für Cyber im BMVG reserviert und die sind dann gekommen auf Einkaufstour oder Informationstour. Also das mitzuerleben und auch zu schauen, wie man da beraten kann und zu steuern kann, auch zu sehen, wie dann teilweise deutsche Bundesländer, selbst auch Schleswig-Holstein, das ja kein klassischer Riesenpartner ist, anders als Bayern, Baden-Württemberg oder NRW, sich da sehr zielgerichtet und sehr klar in ihren Zielsetzungen da auf bestimmte Supplier zubewegt haben, sich kundig gemacht haben im Bereich Open Source. Also da geht ja jetzt die Landesregierung drauf, also weg sozusagen von den klassischen Big Tech Firmen. Das finde ich sehr, sehr spannend und eben, was wir schon angesprochen hatten, eben die verstärkte deutsche Präsenz hier im Valley und da auch Mut zu machen und deutlich zu machen, dass man sich hier gut bewegen kann und gut etablieren kann. Das sind Dinge, die ich mit großer Freude verfolgt habe in meiner Zeit hier. Und ja, die eine oder andere Kooperation, die wir da zusätzlich haben abschließen können. Also Bayern, wie gesagt, mit seinem MOU im Bereich Agritech, aber auch im Bereich der Städtepartnerschaft haben wir da Kiel und San Francisco beispielsweise oder Palo Alto und Heidelberg neue Vereinbarungen schließen können. Also das gehört alles so ein bisschen mit dazu. Ja,
das ist wirklich breite Fläche. Ja. Benutzt ihr im Konsulat auch selber KI? Also gibt es da auch so richtig Bestrebungen? Ich meine, wenn man hier am Nabel der Welt sitzt, dann muss man ja eigentlich auch irgendwie alles versuchen. Ne?
Ehrliche Antwort. Nein. Leider nein. Ja. Das hat zum Teil natürlich damit zu tun, dass wir eben in unserer Berichterstattung und in unserer Kommunikation bestimmte Sicherheitsanforderungen haben. Also was ich, ChatGPT würde so nicht gehen. Ich persönlich nutze es, also sozusagen aus, für mich ist es ein fantastisches Tool, um einfach mal schnell eine Frage beantwortet zu kriegen oder eine Frage auch beantworten zu können, natürlich immer fact-checked. Also über das, was an eigener Erfahrung oder Anschauung jetzt aus Gesprächen ich mitnehmen kann, um sozusagen auch nochmal ein ergänzendes Bild zu kriegen. Aber bisher haben wir das noch nicht sozusagen flächenmäßig oder auch nur ansatzweise eingebaut bei uns.
Da gibt es andere Kanäle. Es geht wahrscheinlich ein bisschen langsamer und dann auch irgendwie auch global abgestimmt. Ich habe ChatGPT auch eine Frage gestellt. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ja sehr viel KI benutze, auch für die Vorbereitung des Podcasts. Aber eine Sache habe ich nochmal speziell gefragt, wo du es gerade ansprichst. Ja. Und zwar, ich habe gefragt, was man als Generalkonsul eigentlich verdient, weil ich mich einfach interessiert habe. Es gibt ja diese Tabellen und so. Das ist einfach so eine, also hat dann mir das aufgelistet, das ist halt diese, also ich habe das mal nachgeguckt, das hieß dann irgendwie B7 mit Besoldungsgruppe B7 mit Zuschlägen und kam dann auf $321.000 Dollar im Jahr mit zwei Kindern. Ja. Da ist dann Schulgeld mit inbegriffen und Zuschläge für die Location und so weiter. Ist das einfach so ein Besoldungsklassending, ne?
Ja, nicht nur. Also wir haben ja mit unseren weltweiten Vertretungen haben wir so ein sogenanntes Zonenstufen Struktur, also es gibt je nach Härte und Schwierigkeit der Lebensbedingungen gibt es insgesamt 20 Zonenstufen, also Berlin eben 0, Brüssel, Wien würde ich mal sagen Zonenstufe 1 und dann geht das hoch bis Zonenstufe 20, das ist aber auch eine breite Gruppe, das sind Vertretungen im Sudan, Kuba gehört mit dazu, Nordkorea. Und diese Zonenstufen bemessen den jeweiligen Aufschlag, den sogenannten Auslandszuschlag, den du bekommst zu deiner Inlandsgrundbesoldung, obendrauf.
Okay. Also je härter der Fall, irgendwo genau. Kabul zu sitzen oder so, da genau. bekommt man dann ein bisschen mehr als Risikozuschlag.
Das wird jährlich von Mercer, glaube ich, eingestuft und aktualisiert. Ist ein bisschen Nullsummenspiel, also da, wo aufgewertet wird, muss woanders auch ein bisschen runtergewertet werden. Aber es sind ist ein ganzer Warenkorb an Faktoren, der da in diese Einstufung einfließt. Entfernung von Berlin, ja. Gesundheitsversorgung, Ausstattung, Zugang zu kulturellem Angebot, schulische Versorgung und so weiter. Also ganz, ganz unterschiedlich, die dann eben sozusagen die Härtestufe jeweils darstellen.
Ja.
Und ansonsten gibt es eben unterschiedlich große Auslandsvertretungen, die unterschiedlich hoch besoldet sind in den Besoldungsstufen. Also die Großbotschaften sind mit der Höchstbesoldung B9 versehen.
Ja.
Das ist also unser Botschafter in Washington, in Paris, in Tokio, in Peking.
Das sind so die Hauptfiliale sozusagen.
Das Prinzip ist ja immer Hauptstadtbotschaft. Mhm. Und dann, wenn es ein Flächenland ist, wo sich's lohnt, sozusagen andere Vertretungen noch zu haben, dann Generalkonsulate.
Ja.
Wir haben insgesamt 8 Generalkonsulate in den USA, also grosso modo 3 an der Ostküste, Boston, New York, Miami, 3 in der Mitte, Chicago, Atlanta, Houston. Und 2 an der Westküste, Los Angeles und San Francisco, die sich witzigerweise den Staat Kalifornien irgendwie teilen.
Ja.
Wir hatten bis zum Jahr 2000 auch noch ein Generalkonsulat in Seattle, das dann über verschiedene Sparkurse dann geschlossen wurde, wie auch das Goethe-Institut dort, wie auch die Kammer dort, was ich sehr im Nachhinein sehr, sehr schade finde, denn das ist auch eine ständig wachsende Community. Ich glaube, preislich gleich zur Bay Area mittlerweile. Also wir hatten, als der Hendrik Wüst da war, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, haben wir Detlef Schrempf getroffen, den alten Basketballstar, der ja noch für die Seattle Supersonics gespielt hat, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt.
Mhm.
Und der beschwerte sich eben auch, dass man mittlerweile gar nicht mehr in Seattle zurechtkäme, weil die Preise so gestiegen sind und man sozusagen in die Outskirts ziehen müsste.
Ja. Dann halt auch Bellevue und Covo Microsoft sitzt, da wird es auch nicht billiger. Ne?
Ja, da wird es auch nicht billiger, genau. Oder Redmond oder sowas.
Ja,
da, genau. Also das ist etwas, was dann unterschiedlich eingestuft ist. Die Generalkonsulate in den USA sind mit B3 sozusagen im Leitungsbereich beziffert. Es gibt aber auch ein paar Generalkonsulate auf Stufe B6. Also es kommt auf den jeweiligen Standort an und die Bedeutung auch, die er dann hat, ob das eine B3, B6 oder B9 Einstufung ist für den Leiter oder eben Kleinstvertretung auch A15 oder 16. Das sind so die Einstufungen.
Okay. Du bist ja hier in den letzten Wochen, deswegen ist es ja hier so mein Abschiedspodcast sozusagen
mit dir. Ich danke dir sehr, aber ich bin traurig.
Ja, wir sind alle sehr traurig.
Ich komme wieder.
Kannst du was dazu sagen, wo du jetzt hingehst? Also wir wissen, dass du nach Hamburg gehst, aber was machst du dann da?
Also ich habe das große Glück, in meine Heimatstadt Hamburg zurückkehren zu können, nach, glaube ich, über 30 Jahren mittlerweile, dass ich da weg bin nach dem Studium.
Ja.
Das große Glück, dass das Auswärtige Amt ein Austauschprogramm hat mit dem GIGA. Das GIGA ist ein Think Tank in Hamburg. GIGA steht für German Institute for Global and Area Studies. Das ist ein Zusammenschluss von 5 Regionalinstituten unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist eine Wissenschaftsgemeinschaft in Deutschland, die vom Auswärtigen Amt, vom Planungsstab im Auswärtigen Amt gefördert wird. Und ich dann als Diplomat in Residence dorthin gehen kann. Also ein bisschen wahrscheinlich als Wanderer zwischen den Instituten und den Welten, als vielleicht so ein bisschen in der beratenden Funktion, in der netzwerkenden Funktion, Vorträge, Briefingpapiere, Konferenzen. Zum Glück, weil ich das gar nicht mehr könnte in meinem fortgeschrittenen Alter, nicht als Forscher oder Forscherin, das ist ja der Hauptbestandteil dieses Instituts, das sind dann wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Studien schreiben, die ihre Artikel produzieren, die sie dann auch veröffentlichen in wissenschaftlichen Journalen und Zeitschriften, das muss ich nicht. Aber ich würde mich sehr freuen und das klang so ein bisschen durch, auch beim GIGA, dass Tech und AI so ein Thema ist, wo man ruhig noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen könnte. Also das ein bisschen einzubringen, die Erfahrung, die ich jetzt in 4 Jahren gesammelt habe oder jedenfalls mindestens so ein bisschen die Strukturen, die ich kennengelernt habe und auch die Kontakte, die ich hier habe, wenn ich das so ein bisschen vermitteln könnte. Und wir haben ja auch in Hamburg einen großen AI-Hub, AI Hamburg, Berlin, also mittlerweile in vielen deutschen Städten oder auch Regionen mehr und mehr auch diese AI-Hubs, die sich hoffentlich noch mehr als in der Vergangenheit untereinander kurzschließen. Und wir haben ja ein kleines, nicht ganz unbedeutendes Festival auch noch in Hamburg, was gerade stattgefunden hat. Ja, irgendwas mit O, glaube ich. Also das ist ein fantastischer Standort natürlich, auch für jemanden wie mich, da ein bisschen weiter zu gucken und sich auch weiter zu vernetzen. Da freue ich mich sehr.
Das ist ja eine Backstage-Tour auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn, genau. Ja, vom HSV haben wir auch schon gesprochen, glaube ich.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Und dann ist natürlich die große Frage aller Fragen, wer wird jetzt der Nächste?
Also, ja.
Ist das schon publik?
Das ist,
also hier der nächste Generalkonsul in San Francisco.
Ja, publik ist es glaube ich noch nicht. Also es gibt jetzt einen Namen, den ich auch kenne. Wir werden morgen auch nochmal telefonieren. Der ist im Moment im Einsatz in Südasien. Er kommt aber her mit Bay Area Expertise. Okay. Also sein Partner ist hier aufgewachsen in der Bay Area. Von daher ist er und sein Partner sind öfter hier, haben Familie hier. Und ja, er weiß es auch noch nicht so lang. So sind manchmal die Planungshorizonte im Auswärtigen Amt. Also man ist da nicht so richtig, man muss da sehr flexibel sein.
Ist aber global sozusagen diese alle 4 Jahre, so wie so eine WM praktisch, die da stattfindet. Und alle 4 Jahre wechseln alle immer durch.
Club-WM oder WM, genau. Ja. Und das hat er jetzt eben auch vor kurzem erst erfahren. Aber ich glaube, das Generalkonsulat kann sich freuen. Ein sehr netter Kollege, der, glaube ich, auch offen und neugierig ist, und ich glaube, das ist die entscheidende, letztlich über alle Dinge, die man so erfährt oder lernt in 34, 35 Jahren im Auswärtigen Dienst, offen zu bleiben und nicht zu verfallen einer Been there, done that Mentalität, sagen, ja, okay, noch so ein Wirtschaftsverband, noch so ein Podcast, noch so ein dies oder das, sondern einfach offen auf Menschen zuzugehen und gut zuzuhören auch vor allen Dingen. Also nicht zu sagen, weiß ich alles schon, lass mal. So, das ist, glaube ich, wichtig, und ich glaube, das bringt er auch mit. Und insofern kann sich das...
Cool, bin ich sehr gespannt, wer das wird.
Zu freuen.
Ich habe noch 3 kleine Fragen. Nummer 1, das frage ich jeden. Was gibt es über dich, das nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht, was dich total ausmacht?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das auf meinem LinkedIn-Profil steht. Ich bin halb Italiener. Von da macht mich eine gewisse Dichotomie aus. Also sozusagen ein gleichmütig preußisch-norddeutsches Element verbindet sich manchmal mit heißblütiger Impulsivität. Meine Frau sieht das vor allen Dingen immer, wenn ich im Auto sitze und fahre. Aber nee, manchmal natürlich auch so ein bisschen die... Dann vom anderen Ende des Spektrums die deutsche Farniente-Mentalität, also sozusagen auch mal locker zu lassen. Ja, das ist es eigentlich.
Okay. Das ist witzig, dass du das Auto ansprichst, aber meine nächste Frage, meine zweite hier, ist, das ist mir gerade im Gespräch eingefallen. Ich habe früher immer gesehen, dass die Generalkonsul oder so haben so ein CC auf dem Auto. Hast du das auch? Also hat das jeder, dass man einfach man kriegt dann keine Tickets und darf so schnell fahren, wie man will?
Ja, so ist es. Quatsch, alles Mythos. Also CC habe ich nicht drauf, das gibt's hier auch nicht, aber ich habe ein Consular Core Nummernschild, die werden ausgegeben vom State Department, also vom amerikanischen Außenministerium. Über das Office of Foreign Missions gibt es verschiedene in den USA, also hier in der Bay Area auch eins. Und mit denen darf man gerade mal, wenn man sich nicht erwischen lässt, an der Parkuhr parken, wo man parken darf, ohne Geld reinzuschmeißen oder zu bezahlen. Hat mir der Uli, mein Vorgänger, gesagt. Ich habe mich das nie getraut tatsächlich. Schnell fahren darf man, glaube ich, nicht so, aber... Ja, das ist ja, kennt man ja von der California Highway Patrol, wenn man jetzt nicht sozusagen alle gerade, also im Zickzackkurs über die 6-spurige von links nach rechts schrägt und dann alle so stehen lässt, wie man das manchmal so sieht, so wenn so ein Dodge richtig startet, so dann wird man auch nicht unbedingt angehalten. Ich glaube, ich bin meinen 4 Jahren einmal angehalten worden. Ich habe dann mich entschuldigt, habe gesagt, ich hatte es etwas eilig, um zur deutschen Schule zu kommen, mein Kind abzuholen, und ich wurde dann gefragt, ob ich Diplomatic Immunity hätte. Ich habe das bejaht, und dann hat man mich mit dem sehr netten Satz entlassen, please don't rush it, we want you to be safe. Das fand ich sehr nett, und dann sind wir wieder getrennter Wege gegangen.
Okay. Letzte Frage, dass es jetzt ja der Abschied ist, gibt es irgendwas, was du der nächsten Person hier, die kommt, noch rätst? Also gibt es irgendeinen Ratschlag, irgendeine Sache, die du mit auf den Weg gibst? Vielleicht hört diese Person in diesem Podcast.
Ja. Wenn du das jetzt hörst, lerne wirklich offen auf Menschen weiterhin zuzugehen, so wie es bis jetzt schon gemacht hast, soweit ich dich kenne. Geh in alle Winkel, die der Job dir bietet, also Volkstrauertag auf dem Golden Gate National Cemetery bis hin zu Oktoberfesten Traditionspflege übers Goethe bis hin in die Baker Labs in Berkeley, wo die Biotech Startups sitzen, Rigetti und guck dir Quantencomputer an fahr auch mal ein bisschen raus in den röteren Teil Kaliforniens, sozusagen in den ländlichen Raum versuch noch mehr, als ich es geschafft habe in der Vergangenheit, die anderen Bundesstaaten zu besuchen. Also ich habe es nie bis Idaho oder Wyoming geschafft. Mhm. Fahr da mal hin. Fahr ruhig viel früher, als ich es getan habe, nach Hawaii. Ich habe das ganz als letzte Dienstreise gemacht. Bin, und das sage ich dann immer, um das entsprechend zu gewichten, dazu war auch in Lahaina und habe mir dann die verbrannte Königstadt angeguckt. Also versuch noch mehr wegzukommen vom Schreibtisch, auch ein Stück weit aus der Bay Area, die sich natürlich immer lohnt, von A bis Z am Ball zu bleiben und einfach gut zuzuhören und offen zu bleiben, was San Francisco dir bietet, und versuche gut auszuwählen, denn das Angebot ist überwältigend, was es hier gibt. Das ist irre, was es gibt, und du wirst aber schnell merken, was dir gut tut und was läuft. Aber ich glaube, man muss eben wirklich das ganze Spektrum versuchen, irgendwie abzudecken oder so zu tun, als ob. Ja. Sonst lässt man immer wichtige Teile aus, weil es doch über alle Bereiche interessante Querverbindungen gibt, bis hin in den Kulturbereich, weil Kultur auch eine wichtige Rolle spielt bei der mentalen Verarbeitung von dem, was uns KI beispielsweise bescheren wird. Auch viele ethische Fragen, die sich damit verbinden. Wie gut ist das eigentlich? Ja. Wie hilfreich ist das? Da bin ich allerdings beim CEO von OMR. Ich sehe insgesamt das Glas mehr als halb voll. Also ich hadere nicht mit KI, sondern ich finde das irgendwie super faszinierend, was mir KI alles bisher beschert hat, gerade in meinem Job. Sage ich auch, weil ich glaube, dass es vielleicht bis es zur Auswechslung von natürlichen Diplomaten hin zu KI-Diplomaten noch eine Weile braucht. Ich weiß nicht, wie es im Dolmetscher- oder Übersetzungsdienst dann sein wird oder bei den Synchronsprechern. Da ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Ja. Aber manche Jobs, die ich genannt habe, ausgenommen, ist es vielleicht auch okay, wenn KI dann da die Lücke füllt. Aber ich sehe das wirklich sehr, sehr positiv, und es ist wie mit jeder Technologie, man kann mit dem Buch auch jemanden erschlagen oder mit dem Hammer oder einen Nagel eben einschlagen. Genau. Und das muss man eben, da muss man aufpassen, aber ich habe da Zutrauen, dass die Menschheit das bisher immer noch vielleicht mit verlustreichen Experimenten, aber doch irgendwie geschafft hat, das dann zu tun, und ich sehe den Schritt zur AGI noch sehr, sehr weit entfernt, beziehungsweise glaube ich auch, dass wir uns zutrauen können, dass wir da genügend Schutzvorrichtungen oder Sicherungsmechanismen einbauen, dass uns das nicht alles dann aus der Hand genommen wird und wir ein noch schöneres Leben führen können als die Generationen davor. Und man muss ja jetzt schon sagen, es ging der Menschheit insgesamt bei vielen, vielen natürlich Ausnahmen, die es gibt, und vielen schrecklichen Dingen, die passieren, so gut ging es noch keiner Menschheit vor uns. Und aber auch so einen rasanten Wandel, technologischen Wandel, auch beruflichen Wandel haben wir auch noch nie erlebt. Also ich glaube, vom Mittelalter bis circa 1800 ist das Leben eines Landwirts, eines Handwerkers relativ gleich geblieben. Ja. Man ist in seinem Dorf geblieben und man hat sein Zeug gemacht. Und was sich jetzt abspielt, gerade auch in den letzten 20, 30 Jahren abgespielt hat. Ich bin noch als Babyboomer habe noch eine relativ analoge Kindheit und Jugend erlebt und habe mal irgendwann als Student dann mit einem 364er oder sowas Highscreen von Phobos angefangen und mit einem 24-Nadel-Drucker. Aber was sich jetzt eben abspielt und was sich dann in meinen Kindern, meinen drei Söhnen so spiegelt, womit die jetzt schon klarkommen und laufen, das ist schon rasant. Ja. Aber es macht mir keine Angst, und ich glaube, es braucht auch keine Angst zu machen.
Ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier und für die ganzen Insights. Wirklich, man weiß das gar nicht von außen, was alles dahinter steckt. Deswegen, das war, glaube ich, für mich jedenfalls sehr, sehr aufschlussreich und hoffentlich auch für unsere Zuhörer. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir, Christian. Ciao, toll, dass ich da sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Olli Schramm, einem, der Deutschland in der Welt vertritt, aber San Francisco hörbar ins Herz geschlossen hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder teilt sie mit jemandem, der sich für Diplomatie, KI oder das echte Leben hier im Silicon Valley interessiert. Und Olli, danke für deine Zeit, für alles, was du hier in San Francisco bewegt hast. Und alles Gute für dich in meiner Heimatstadt Hamburg. Präsentiert wird dieser Podcast von Learn.xyz. Wir bei Learn sorgen dafür, dass eure Mitarbeiter Corporate Learning lieben. Manche Kunden nennen uns auch das Duolingo des Corporate Learnings. Probiert es einfach mal aus. Einfach anmelden oder eine Demo mit mir buchen auf www.learn.xyz. Ich habe noch einen kleinen Hinweis auf einen anderen Podcast. Wenn dir Gespräche mit Menschen in den USA gefallen, solltest du dir mal den Wunderbar Together Podcast von Oliver Nermrich und Felix Zeltner anhören. Sie selber sagen, dass sie die coolsten Deutschen in den USA vors Mikrofon bekommen. Ich durfte vor ein paar Jahren auch schon mal selber Gast sein, also ein klasse Format. Wenn du mehr hören willst und schon alle OMR Silicon Valley Update Folgen durch hast, der Wunderbar Together Podcast von Brand 1. Zum Schluss noch ein Dankeschön an meinen Podcast-Producer Tobias Nothelfer und danke natürlich auch an dich, dass du den Podcast hier hörst. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis zur nächsten Folge vom OMR Silicon Valley Update Podcast. Mach's gut, ich freue mich.